Wer von euch isst gerne Trauben? Ja, die Mehrheit. Oh. Da war mal mehr drauf. Meine Familie hat das schon ziemlich geplündert. Und sind ganz gut. Ja. Aber lieber mag ich sie, wenn sie kleiner sind und kernlos, und dann sind sie so richtig zuckersüß. Die Frage ist, wie entstehen Trauben? Bitte? Die wachsen, wo wachsen die? Weinstock, genau. Die Trauben wachsen auf dem Weinstock, und um das soll es heute auch gehen. Jesus sagt von sich selber, dass er der Weinstock ist, und wir setzen heute unsere Predigtserie fort aus dem Johannesevangelium, und dort sind wir in Kapitel 15. Das Weingewächs wird im Wort Gottes immer wieder als Bild herangezogen für unterschiedliche Personengruppen. Im Alten Testament zum Beispiel in Bezug auf die Nation Israel, da wird von einem Weinberg gesprochen. Israel wird einem Weinberg gleichgesetzt. In der Offenbarung lesen wir dann von Gericht Gottes, und da wird die Heidenwelt in der Trübsalzeit auch einem Weinstock gleichgesetzt, und beim Gericht wird Gott diese Weinreben abernten. In unserem heutigen Text aber ist der Weinstock und die Reben ist ein Bild für die Nachfolge Christi. Und bevor ich jetzt weiter darüber spreche, möchte ich mal den Text lesen aus Johannes Kapitel 15, die ersten 8 Verse. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier versammelt sein dürfen, dass wir dein Wort betrachten dürfen. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist für uns, um für unsere Sünden zu bezahlen und uns ewiges Leben geschenkt hat. Wir danken dir, dass wir deine Nachfolger sein dürfen, und wir möchten jetzt bitten, dass du uns dein Wort durch deinen guten Heiligen Geist auftust. Amen. Also, es geht heute um das Thema Frucht bringen für Jesus. Das ist das Ziel von einem Weinstock. Der Weinstock ist nicht nur dazu da, dass er da steht, um die Landschaft zu verschönern, sondern das Ziel ist, dass er gute Frucht bringt. Im Neuen Testament haben wir immer das Konzept von Einheit und Gemeinschaft, so wie wir das auch beim Weinstock sehen. Zum Beispiel geht es um den Leib Christi. Der Leib Christi ist ein Bild für die Gemeinde, wo der Körper eben und die Glieder ein Bild für uns als Gemeindeglieder ist und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Oder wir haben auch das Bild von Braut und Bräutigam. Oder, was wir auch im Johannesevangelium schon betrachtet haben, geht es um die Hirte und um die Schafe. Ja? Es geht also immer um das Konzept von Einheit und Gemeinschaft. Auch beim Bild vom Weinstock, was ich jetzt einmal versuchen werde, aufzuzeichnen. Das soll der Weinstock sein. Und an dem Weinstock hängen hier so Reben. Die sind dann meistens irgendwo festgemacht, weil von alleine hängen die meistens nicht so. Und an diesen Reben bilden sich dann die Früchte. Ja, wichtig ist auch, Person des Weingärtners, der dafür sorgt, dass der Weinstock und die Reben, dass das alles gut gepflegt wird. Und Jesus gibt da ganz klar ein Bild und sagt, wer bei diesem Bild welche Funktion hat. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Also die Reben ist das, was da aus dem Weinstock da herauswächst. Ja. Mein Vater ist der Weingärtner. Also das ist Gott, der Vater in diesem Bild. Und er reinigt die Reben, dass sie was bringen, dass sie Frucht bringen. Die Frucht oder Früchte, kann man sagen, das sind, bezeichne es mal als die Werke, die aus unserem Christsein, aus unserer Nachfolge heraus entspringen. Die Frage ist jetzt, wie kann die Rebe gute Frucht bringen? Oder wie kann sie überhaupt Frucht bringen? Ja. Jemand anderes hat mal gesagt, es ist ganz einfach, sie muss sich anstrengen. Plopp! Und dann ist die Frucht da, oder? Na, das funktioniert nicht, oder? Also durch Anstrengung entstehen diese Früchte nicht, sondern wie ihr schon richtig gesagt habt, es braucht eine Verbindung. Und diese Früchte, die entstehen durch gesundes, natürliches Wachstum. Wachstum verläuft in der Regel recht langsam, ja? Ob das jetzt Gras ist, das kann ich auch nicht beschleunigen, indem ich dran ziehe, sondern das Gras, das wächst einfach. Und so auch die Weinreben an dem Weinstock. Ich kann zwar schon durch gute Behandlung des Weinstockes und der Reben kann ich schauen, dass das Wachstum gefördert wird, aber es hat eine gewisse Geschwindigkeit, die ich nicht beeinflussen kann. Das kann man vielleicht auch so vergleichen mit unseren Kindern, die heranwachsen. Ja, die kann ich auch nicht beschleunigen, indem ich an den Haaren ziehe, dann werden sie dadurch auch nicht schneller wachsen nach oben, ja. Sondern Kinder, die wachsen langsam heran, sie lernen zu gehen, sie lernen langsam zu sprechen und so gibt es automatische Wachstumsphasen. Und irgendwann kommen dann diese Früchte, sag's einmal, automatisch. Das, was Jesus hier uns als Bild gibt, ist ein Bild, wie wir als Nachfolger Christi Frucht bringen können. Und wie ihr schon ganz richtig gesagt habt, ich habe es eh schon ein bisschen eingezeichnet, es geht hier um diese Verbindung da, ja, dass der Weinstock und die Rebe hier verbunden sind. Ja, dann gibt es auch da noch andere Verbindungen. Das sind die sogenannten Augen der Reben. Ja. Und wichtig ist, die Nährstoffe werden von unten aufgenommen und werden dann durch den Weinstock durchgeführt und über die Reben dann an die Verzweigungen weitergegeben, dass dann letzten Endes gute Frucht entstehen kann. Ja. Einflussfaktoren sind natürlich auch noch wichtig, ja, dass die Sonne scheint, also Licht und Nährstoffe sind ganz wichtig für gesundes, natürliches Wachstum. Also, noch einmal, das Ziel von dem Weinstock ist nicht, dass er für sich alleine dasteht, sondern das Ziel von dem Weinstock ist, dass er gute Früchte bringt, die wir dann genießen können. Jetzt möchte ich als nächstes zwei Schlüssel beschreiben, wie dieses Fruchten, wie dieser Vorgang passieren kann. Jesus sagt es selber, ja. Er sagt, die Frucht geschieht, indem wir in ihm bleiben. Bleibt in mir und ich in euch. Bleibt in mir und ich in euch. Der Helmut hat letzten Sonntag bei seiner Predigt schon einiges aufgezeichnet. Jesus, Heiliger Geist, Vater und wir mittendrin und wie wir überhaupt in Beziehung miteinander stehen. Ziemlich eine komplizierte Sache, wenn man mal die ganzen Verbindungen, die da beschrieben sind, so aufzeichnet. Ich werde es heute versuchen, vom Text her, sage ich, einfach zu halten. Ich werde jetzt nicht jeden Vers aufzeichnen, aber das Konzept ist eh schon vorgegeben. Jesus, der Weinstock, wir, die Reben, sind die Jünger und der Vater reinigt uns und wir dürfen durch ihn gute Werke vollbringen. Indem wir in ihm bleiben. Dieses Bleiben, dieses griechische Wort Meno, wird hier in diesen 8 Versen allein 7-mal verwendet. Die Rebe muss also am Weinstock bleiben und dann die Nährstoffe und Wasser aufnehmen zu können. Da braucht man die Sonne, damit dann diese Frucht entsteht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus ganz klar. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Auf unser Leben bezogen, ohne Jesus geht gar nichts. Ja. Wir können versuchen, unser christliches Leben alleine zu leben, uns anstrengen, ja, wir sollen gute Werke tun, aber wenn wir nicht in der Verbindung mit Jesus sind, ja, tagsüber, dann werden keine guten Werke entstehen. Weil dann bin ich auf mich alleine gestellt, auf mein eigenes Herz, aus meinem eigenen Herzen kommen keine guten Dinge hervor, und dann werden keine guten Früchte entstehen, sondern schlechte Früchte. Also ich kann nicht losgelöst von Jesus gute Werke vollbringen. Ja? Ohne Jesus, ohne das Wirken seines Heiligen Geistes, kann ich im Alltag nichts Gutes hervorbringen. Alles Gute, die ganze Frucht, die entsteht in meinem Leben, passiert durch das Wirken Jesu, durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Was bedeutet denn das jetzt, in mir bleiben? Wie schon gesagt, es bedeutet, in Gemeinschaft mit Jesus bleiben. Das heißt, ein lebendig gelebter Glaube, damit er in und durch uns arbeiten und Frucht bringen kann. Ja? Diese Frucht ist die Frucht des Geistes, wie sie in Galater 5, 22 beschrieben steht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ja, diese 9 sind genannt, diese 9 Facetten dieser Frucht des Geistes. Wie schaut es aus bei uns? Erleben wir das so im Alltag? Erleben wir die Frucht des Geistes? Wie schaut es aus mit der Liebe, wenn mein Gegenüber mir querkommt? Wie schaut es aus mit dem Frieden, wenn ich merke, dass mir die Kontrolle irgendwo entflutscht? also verliere. Ja, der Fluschen ist verlieren. Wie schaut's aus mit der Freude? Wenn ich zum Beispiel beruflich unter Druck gerate, wo liegt dann mein Fokus? Liegt mein Fokus auf dem Problem oder liegt mein Fokus nach wie vor auf Jesus? Ich weiß von mir selber, dass ich ziemlich schnell immer abgleite vom Fokus auf Jesus. Die Woche ist mir auch wieder so gegangen. Und manchmal hat man das Gefühl, so war es bei mir die Woche, es kommt alles auf einmal. Gell? Zuerst ist wochenlang nichts, geht gut dahin, ja. Und dann einmal, da wird der Laptop kaputt und andere Dinge, Kreuzschmerzen, habe ich jetzt auch schon 10 Tage und mehrere Dinge, es kommt alles zusammen und du denkst, da könnte man das nicht ein bisschen aufteilen, ja. Und da passiert es mir auch schnell, dass der Fokus von Jesus mal weg ist, ja. Wo dann keine Liebe in meinem Leben ist, wo keine Freude da ist, wo kein Friede da ist, ja. Wie gelingt es also, dass wir in ihm bleiben? Naja, recht einfach. Wir müssen die Gemeinschaft mit Jesus kultivieren. Und es geht immer wieder zurück zu den sogenannten Basics. Ja? Was sind die Basics des christlichen Glaubens? Das Wort Gottes ist ganz zentral. Das Gebet, wo ich auch meine Sünden bekenne. Buße, ja, Anbetung, dass ich ein Opfer bringe, dass ich Dienste vollbringe und es beinhaltet auch Gehorsam. Das heißt auch, dass ich mich von Dingen und Lebensweisen trenne. Der Heilige Geist spricht zu meinem Gewissen, vielleicht auch zu deinem Gewissen. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, von denen du dich trennen solltest. Es können auch Personen sein. Also es geht um diese Basics, Wort Gottes, Gebet und verschiedene andere Dinge. Und Jesus gibt uns eine Verheißung in Vers 7 und Vers 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hier haben wir die Verheißung der Gebetserhörung. Die Voraussetzung wiederum dafür ist, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Das Resultat davon in Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das heißt, wenn wir in ihm bleiben und er in uns und wir beten, dann beten wir in seinem Willen. Gott wird die Gebete erhören und es entsteht Frucht. Und wir werden seine Jünger, steht hier. Interessant ist, dass nicht steht, ihr seid meine Jünger, sondern ihr werdet meine Jünger. Und ich glaube, dass das bewusst so steht hier, weil das ein Prozess ist. Ja? Das Jüngerwerden ist ein Prozess der Nachfolge. Man ist nicht von einem Tag auf den anderen der perfekte Jünger Jesu, sondern Wachstum, wie ich vorhin schon gesagt habe, geschieht langsam. Wir lernen dazu und Gott gibt uns auch immer wieder neue Lektionen im Leben und die haben wir nicht einmal unter Dach und Fach, sondern immer wieder kriegen wir die Lektionen aufgetischt. Ja? Und wenn wir sie nicht ganz durchmachen, dann kriegen wir sie nochmal aufgetischt. Man kann sich jetzt auch die Frage stellen, warum ich über diesen Predigttext genau vor 9 Jahren schon mal in der Gemeinde gepredigt habe. Ja? Weil ich auch noch viel zum Lernen habe. Ja. Ich hoffe, dass mittlerweile in den 9 Jahren ein bisschen Frucht entstanden ist, aber das können andere meist besser beurteilen als man selber. Interessant vielleicht auch, vor 9 Jahren habe ich über 17 Verse predigen dürfen, jetzt ist es reduziert auf 8 Verse heute. Ja. Das heißt, ich muss noch mehr in die Tiefe gehen. Ja. Gott sagt, geh noch mehr in die Tiefe, Herwig. Du musst gewisse Dinge in deinem Leben noch mehr durchbuchstabieren. Wir sollen in ihm bleiben. Das ist der Schlüssel für ein fruchtbares Leben in Jesus Christus. In Jesus bleiben durch sein Wort, durch Gebet und verschiedene andere Dinge. Das Gegenteil wird auch genannt, was die Folge davon ist, wenn wir nicht in ihm bleiben. Und jetzt kommen wir zu einem ziemlich haarigen Vers, also haarig bedeutet schwierig, ja, ein schwieriger Vers. In Vers 6, ich lese es nochmal, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Was bedeutet dieser Vers? Denkt, dass es eine schwierige Frage ist zu beantworten. Ja, was bedeutet dieser Vers? Was bedeutet, die Rebe, die nicht Frucht bringt, wird hinausgeworfen? Sie wird gesammelt und ins Feuer geworfen. Bedeutet das für uns Christen, dass unser Heil verlierbar ist? Das ist eine Auslegung, wie es viele den Text so ausgelegt haben oder einige Theologen. Und da möchte ich an dieser Stelle gleich sagen, das glaube ich bewusst nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass wir unser Heil als Christ verlieren können. Man kann sich das durch einfache Fragen stellen, ja, durch Reflektieren. Wenn Jesus sagt, ihr habt ewiges Leben, ja, wer zu mir kommt, ja, ich schenke euch ewiges Leben. Die Frage ist, wie ewig ist ein Leben, das ich wieder verlieren kann? Ja. Also ewiges Leben bedeutet sowohl von der Qualität her perfekt, aber auch vom zeitlichen Aspekt her nie mehr endend. Ja, ewig. Wenn Jesus sagt, ich schenke euch ewiges Leben und nach 17 Tagen ist es wieder futsch, wie ewig war dieses ewige Leben? Die andere Frage ist, was hast du persönlich dazu getan, um dein Heil zu erwirken? Nix. Das ewige Leben ist ein Geschenk, es ist aus Gnade. Die Frage ist, wenn ich nichts dazu getan habe, um ewiges Leben zu erlangen, was kann ich tun, um dieses ewige Leben zu verwirken? Auch nichts. Weil dieses ewige Leben ist nicht in mir begründet, sondern dieses ewige Leben ist ein Geschenk Gottes, es ist in ihm begründet. Ja? Und wir sind fest verwurzelt in Jesus Christus. In Johannes 10, Vers 28 und 29 steht auch, dass wir ganz fest in der Hand des Vaters sind und niemand kann uns aus der Hand des Vaters rauben. In Epheser 1, 13 steht, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir tragen ein Siegel. Und zwar ein Siegel Gottes. Glaubt ihr, dass irgendjemand oder irgendetwas in der Welt dieses Siegel Gottes brechen kann? Was sagt der Paulus in Römer 8? Was kann uns trennen von Gott und seiner Liebe? Weder Engel noch Mächte noch Gewalten, gar nichts. Ja. Unser Heil hängt nicht von uns persönlich ab, es hängt allein von Gott ab. Und wenn er uns ewiges Leben schenkt, dann ist es etwas, was fix ist. Ja. Gott hat uns adoptiert als Söhne und Töchter. Ja. Und das macht er nicht mehr rückgängig. Also, es geht hier, denke ich, nicht um die Frage, ob unser Heil verlierbar ist oder nicht. Also unser Heil ist nicht verlierbar. Jetzt ist die Frage, was ist dann wirklich damit gemeint? Ich denke, an dieser Stelle ist gemeint, dass es Menschen gibt mit einem Lippenbekenntnis. Ja, sie bekennen zwar Jesus, aber sie haben nie wirklich zu Jesus gehört. Und ein klassisches Beispiel, in den Evangelien haben wir vorliegen mit Judas Iskariot. Man muss sich vorstellen, Judas Iskariot war gesamt 3 Jahre mit Jesus. Er hat mit ihm gelebt, er war quasi ein Jünger, er hat in der Nachfolge gelebt, aber er war nie wirklich errettet, weil er nie wirklich mit dem Herzen dabei war. Es steht sogar drin, dass er ein Betrüger war und dass er sich bei der Kasse bedient hat. Ja? Also er war dabei, aber er war doch nicht wirklich dabei. Ein weiterer Schlüssel zum Verständnis dieses schwierigen Verses ist, dass wir die Heilsgeschichte hier betrachten müssen. Der Zeitpunkt, zu dem Jesus da diese Aussagen tätigt, ist noch bevor er das Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, das Kommen des Heiligen Geistes ist erst mit Apostelgeschichte 2, ja, wo die Gemeinde Gottes dann entstanden ist. Heilsgeschichtlich betrachtet befinden wir uns hier an dieser Stelle noch im Alten Testament. Ja. Obwohl es schon ein neutestamentliches Evangelium ist. Ja, aber heilsgeschichtlich betrachtet, noch alttestamentliche Zeit, ja, die Zeit des Gesetzes. Jesus ist das Ende des Gesetzes, er hat das Gesetz erfüllt, aber gleichzeitig dann für uns beiseite gelegt. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz des Buchstabens, sondern unter dem Gesetz des Geistes. Apostelgeschichte 2, der Beginn des Gemeindezeitalters. Ich denke, der Schlüssel bei dieser Stelle hier ist, dass es hier um Gemeinschaft und um Fruchtbringen geht. Ja? Das ist der Schwerpunkt von dieser Stelle. Da geht es nicht um Heil oder ob ich das verlieren kann. Ja, es geht um Gemeinschaft und Fruchtbringen und es geht um Nachfolge. Ziel vom Weinstock nochmal zurück ist, dass wir Frucht bringen. Ich habe euch einen Schlüssel gegeben dafür, das ist, dass wir in ihm bleiben. Und ich möchte jetzt noch kurz einen zweiten Schlüssel betrachten, wie wir gute Frucht bringen können, beziehungsweise muss man korrekt sagen, wie Gott in und durch uns gute Frucht bringen kann, weil wir selber können es nicht erbringen. Ja. Und zwar ist der zweite Schlüssel, dass wir uns dem Reinigungsprozess stellen. Und da kommt jetzt Gott, der Vater, als Weingärtner ins Spiel. Vielleicht möchte ich da an dieser Stelle auch noch einen Unterschied deutlich machen zwischen einer Maschine und einem Organismus. Ja. Eine Maschine, wir haben immer wieder mit Maschinen zu tun, ja, die liefert Resultate. Ja. Ich habe mal in einem großen Papiermaschinenwerk gearbeitet und am Ende ist das Resultat herausgekommen, dass auf einer 8 Meter breiten Walze circa 3 Meter hoch Hochglanzpapier aufgewickelt wurde, was zig oder einige Tonnen gewogen hat. Ja. Eine Maschine und das Resultat, was die Maschine produziert, sind sogenannte Tambure. Ja. Anders ist es aber bei Organismen, da geht es um das Leben. Ja. Und Maschine kann keine Frucht erzeugen. Ja. Das können nur lebendige Organismen. Das heißt, Maschinen liefern Resultate, aber Frucht entsteht nur durch einen lebendigen Organismus. Und das ist genau das, was wir hier vorliegen haben. Und auch die Gemeinde, die lokale Gemeinde, aber auch die universelle Gemeinde, weltweite Gemeinde, ist ein lebendiger Organismus. Ja. Da ist Leben eingehaucht durch Gott. Was ist jetzt die Rolle des Weingärtners? Der Weingärtner, der kümmert sich um den Weinstock, ja, und um die Reben. Was macht er? Schnipp, schnapp, gell? Dürre Reben, die schneidet er weg. Und die guten Reben, die reinigt er. Warum reinigt er sie? Damit sie mehr Frucht bringen. Ja. Ich bin kein Weingärtner, ich bin alles andere als ein Garten- und Ackerbaumensch. Ich bin eher von der anderen Seite, so Richtung Büro, deshalb habe ich immer die Kreuzlein. Ja. Vielleicht wäre es gesünder, wenn ich mehr im Garten stehen würde. Trotzdem habe ich mich ein bisschen mit der Thematik Weinbau beschäftigt. Und dieser Prozess, der hier stattfindet, und einige, die sich davon auskennen, dürft ihr mir gern bestätigen jetzt oder korrigieren, das ist ein Prozess, der regelmäßig stattfindet. Ja. Dieses Zurückschneiden, also zumindest einmal jährlich. Meistens macht man das im Frühjahr. Also über das Jahr wächst da alles wild und die Früchte hängen drauf. Und dann im Frühjahr ist irgendwann die Zeit zum Schneiden, wo der Weingärtner dann herkommt und all diese Reben zurückschneidet. Und das meiste, was er stehen lässt, was er meistens nur stehen lässt, ist ist einen sogenannten Strecker. Das ist das sogenannte Fruchtholz. Und da lässt er meistens acht Augen stehen. Also das sind da die Verzweigungen, wo dann die neuen Äste dann rauskommen. Der Strecker und einen Zapfen, sagt man dazu. Alles andere schneidet er weg. Und an diesen Stellen wachsen dann die neuen Verzweigungen und bilden sich dann früher oder später wieder diese Früchte. An diesem Strecker. Wozu lasst er diesen Zapfen stehen? Weiß das jemand? Kurt? Ja? Johannes, ja? Der weiß das? Für nächstes Jahr. Ja? Das heißt, dieser Zapfen bildet sich dann für später wieder vor, dass fürs nächste Jahr auch wieder sowas da ist. Ja? Und dass das Wachstum dann weitergehen kann. Weil nächstes Jahr wird der dann radikal zurückgeschnitten. Wir sehen also, der Weingärtner kümmert sich um seinen Weinstock. Totes Holz, was ohne Leben ist, wird dann herausgeschnitten, komplett rausgeschnitten. Und die lebendigen Reben, die werden dann getrimmt, wie zum Beispiel diese da. Und die wird zurückgeschnitten und soll dann im nächsten Jahr erneut wieder Frucht bringen. Das ist das sogenannte Ersatzholz. Vielleicht kann man das so vergleichen mit der Situation, dass der Weingärtner uns auch für zukünftige Zeiten wieder vorbereitet, ja, oder wo er die Werke und diese Früchte in unserem Leben wiederum vorbereitet. Und diese Dinge, das ist das, was momentan geschieht. Gott ist ständig in unserem Leben am Arbeiten und am Dinge vorbereiten. Das ist das Spannende in unserer Nachfolge. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch was vorlesen, aber davor möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Dieses Bild, was wir heute da gesehen haben, was Jesus uns nahe bringt, ein Bild für die Nachfolge Jesu. Wir sind die Reben am Weinstock mit dem Ziel, gute Frucht zu bringen. Gute Frucht können wir aber nur hervorbringen durch eine gute Verbindung mit dem Weinstock. Und der Vater ist der Weingärtner, der den Weinstock und die Reben reinigt und so das Ganze am Leben erhält. Ja. Und das Ziel ist, dass wir immer mehr in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. Das ist das Ziel der Nachfolge und der Jüngerschaft. Und ich möchte euch jetzt noch kurz etwas vorlesen aus einem Buch, wo es auch um Nachfolge geht, vom Autor von Thomas Harry, falls ihn jemand kennt. Das Buch ist echt und stark. Da geht es um Veränderung. Was geschieht, wenn wir uns verändern? Veränderung, wie sie Jesus bei mir und bei Ihnen bewirken will, ist etwas sehr Praktisches und Konkretes. Sie umfasst die Art und Weise unseres Denkens, Fühlens und Verhaltens im ganz gewöhnlichen Alltag. Veränderung hinterlässt Spuren. Sie hat Folgen. Zum Beispiel diese. Durch Jesus Christus innerlich veränderte Menschen beginnen, ihre größten Gegner und niederträchtigsten Feinde zu lieben und zu segnen, wie Jesus uns in Lukas 6, 35 bis 37 auffordert. Im Herzen tatsächlich veränderter Menschen verschwinden nach und nach Ärger oder Bitterkeit. Stattdessen nehmen in ihrem Inneren gute und wohlwollende Gedanken zu. Von Gottes Geist verwandelte Menschen hören nach und nach damit auf, sich selber anzuklagen, abzuwerten und zu bemitleiden. Stattdessen wächst ihre Freude darüber, dass es sie gibt und dass Gott sie liebt. Im Herzen veränderter Menschen verschwindet nach und nach, was mit Stolz und Überheblichkeit zu tun hat. Stattdessen weist ihr Charakter zunehmend Eigenschaften wie echte Demut und Dankbarkeit auf. Der Glaube veränderter Menschen stützt sich immer weniger auf ihr Wissen über Gott. Der Kern ihres Glaubens besteht vielmehr darin, dass sie Jesus auf einer tiefen persönlichen Ebene vertrauen. Gerade der letzte Punkt ist entscheidend, denn das Ziel und das Zentrum des geistlichen Veränderungsprozesses könnte man in diesen beiden Worten zusammenfassen. Jesus vertrauen. Jesus in allem vertrauen, vor allem im Blick auf die große Schwierigkeit und Not, mit der sie eventuell gerade konfrontiert sind. Jesus in allem vertrauen, vor allem inmitten der Stürme ihres Lebens. Das tun sie, wenn ihr Herz durch Gottes Kraft umgewandelt und verändert wird. Eine lebendige Spiritualität steht also ausschließlich im Dienst der Veränderung. Sie zielt auf eine neue innere Qualität und nicht darauf, bloße Informationen darüber zu vermehren, wer Gott ist und wie sie sich zu verhalten haben. Ihr Inneres soll eine neue Qualität bekommen und von folgenden Eigenschaften geprägt sein: Liebe, Geduld, Freundlichkeit, ein weiches Herz, Vergebungsbereitschaft, innere Stärke, Güte, Freude, Zufriedenheit, Gelassenheit, Vertrauen, Ermutigung. In ihrem Leben entsteht die Frucht des Heiligen Geistes, wie sie Paulus in Galater 5, 22 bis 23 beschreibt. Es kann sein, dass sie beim Lesen dieser Zeilen innerlich resigniert stöhnen und denken: Oh nein, da muss ich ja ein perfekter Mensch sein. Nein, es geht bei der Verwandlung in sein Bild nicht um Perfektionismus. Es geht, wie Dallas Willard es formuliert, um die Veränderung ihres Lebens zum Besseren. Das hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Es geht ganz einfach darum, dass sie damit beginnen, das als erstrebenswert zu betrachten, was für Jesus erstrebenswert war, und dies auch umzusetzen. Es geht darum, dass sie ein Herz bekommen, in dem sich das Gleiche regt wie im Herz ihres Meisters Jesus Christus. Und dass sie darin stetig wachsen, solange sie leben. Darum geht's. Frucht bringen für Jesus. Und ich weiß, dass das ein Prozess ist, der seit meiner Bekehrung und Wiedergeburt in meinem Leben stattfindet. Und ich weiß, dass es da noch viele Ecken und Kanten in meinem Leben gibt. Am meisten wissen das wahrscheinlich die Personen, die mir am nächsten stehen, Frau und Kinder. Und trotzdem ist es das Schöne zu wissen, dass Gott gnädig ist und dass er uns nach und nach verändert. Ja. Wachstum geschieht langsam, das geschieht nicht über Nacht. Ja. In den meisten Fällen, natürlich gibt es auch solche Fälle, wo Leute von einem Tag auf den anderen Tag Alkoholsucht ablegen, als Beispiel, oder andere Süchte. Aber in der Regel ist Wachstum etwas, was langsam und kontinuierlich entsteht. So wie wir es in der Natur vorfinden. Ja? Und dazu braucht man Gottes Wort, Gebet und natürlich innerlich die Bereitschaft, uns von Gott verändern zu lassen, reinigen zu lassen, Dinge wegschneiden zu lassen, die keine gute Frucht darstellen in unserem Leben und dafür die Dinge zu fördern, wo gute Frucht heraus entstehen kann. Amen.